das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Little Boy, kleiner Junge. Es ist ein grotesk verniedlichender Name für die Höllenmaschine, die am 6. August 1945 über Hiroshima ein Inferno bis dato nicht gekannten Ausmaßes entfachte. Gebäude zerfielen zu Staub, Menschen verdampften regelrecht und oft blieb nur ein Schatten von ihnen übrig, eingebrannt als Silhouette in den Asphalt. Little Boy legte die japanische Stadt in Schutt und Asche. Die Detonation um 8.15 Uhr löste eine Druckwelle aus, die sich dann über 13 Quadratkilometer hinwegwälzte. 80% der Gebäude waren Sekunden später zerstört. Und 70.000 Menschen waren sofort tot. Heute besuchte Barack Obama als erster amtierender US-Präsident Hiroshima. Eine Bitte um Entschuldigung blieb dabei aus. Und dennoch war es ein beeindruckendes Ereignis und manche sagen sogar ein historisches. Innerrock.
Heute früh in Hiroshima. Gut 1 Million Einwohner, eine moderne japanische Großstadt. Und wäre da nicht die Ruine im Friedenspark mitten im Zentrum, man könnte übersehen, dass hier vor mehr als 70 Jahren die erste Atombombe fiel. Wir sind mit einem der Menschen verabredet, die die Bombe überlebt haben. Hiromi Hasai ist 83 Jahre alt. Er erinnert sich noch genau an jenen Morgen im August, der alles zerstörte und die Welt für immer veränderte. Es gab diesen grellen Blitz und eine rasend schnelle Wolke. Keiner von uns ahnte, was er da sah. Was wussten wir schon über die Atombombe oder über Strahlung? Am 6. August 1945 warfen die Amerikaner die Bombe auf Hiroshima, kurz darauf eine zweite auf Nagasaki. Die USA sind bis heute das einzige Land, das jemals eine Atombombe eingesetzt hat. Umso bemerkenswerter, dass es mehr als 70 Jahre dauerte, bis ein amerikanischer Präsident hierher kam. Barack Obama soll die Reise seit langem geplant haben, doch das Thema ist heikel. Viele Amerikaner halten den Bombenabwurf bis heute für gerechtfertigt, er habe den Krieg beendet. Doch unter Historikern ist das umstritten. Eine Entschuldigung gab es heute nicht von Obama, stattdessen einen Appell. Die Nationen, die Atomwaffen besitzen, wie meine eigene, müssen den Mut haben, aus der Logik der Angst auszubrechen und eine Welt ohne Nuklearwaffen anstreben, auch wenn ich das vielleicht nicht mehr erleben werde. Auch Überlebende der Bombe waren heute geladen. Besonders für sie war Obamas Besuch wichtig, denn er ist ein Gleichgesinnter. Sie wollen keine Entschuldigung, die könne es gar nicht geben für diese Tat, sagen viele. Wichtiger sei es, zu verhindern, dass jemals wieder eine Atombombe gezündet wird. Als Obama damals das erste Mal von seiner Vision einer atomwaffenfreien Welt geredet hat, waren wir hier begeistert. Jetzt sind viele enttäuscht, weil er so wenig erreicht hat. Aber er ist auf unserer Seite. Das ist viel wichtiger als eine Entschuldigung. Und er war in Hiroshima. Obamas Besuch gilt schon jetzt als historisch, auch wenn er nur eine Stunde dauerte.
Hiroshima und der Versuch einer Versöhnung ohne Entschuldigung. Dazu ein Kommentar von Klaus Scherer vom Norddeutschen Rundfunk.
Es hat lange gedauert, aber es brauchte einen Präsidenten vom Format Obamas, um endlich einmal diese letzten Zeitzeugen der Bomben in den Arm zu nehmen. Die meisten dürften ihm nachsehen, dass er nicht mit einer Entschuldigung kam, zumal gerade die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki für historisches Augenmaß bekannt sind. Wir waren eben nicht nur Opfer Amerikas, das an uns eine neue Waffe ausprobiert hat, sagen sie schon lange, sondern auch die unserer eigenen Kriegsherren, die den Pazifikkrieg begonnen hatten. Stets kritisierten sie auch die Verklärung japanischer Kriegsverbrechen. Doch in Tokio verdrängte man das ebenso, wie das Nachkriegsamerika die Zweifel am Sinn der Atomschläge verdrängte. Jahrzehntelang verkaufte man dort als friedensbringend, was in Wahrheit nichts anderes war als ein planvolles Massaker an unzähligen Zivilisten. Dabei diskutierte selbst das US-Militär nach Kriegsende noch kritischer. 5-Sterne-Generäle schämten sich da für die scheußliche Waffe und die US-Wochenschau berichtete, dass Japan, Zitat, schon lange vor den Atombomben durchweg besiegt war. US-Historiker beteuern bis heute, dass Tokio auch ohne Atomschläge kapituliert hätte, hätte Washington nur früher angedeutet, dass Kaiser Hirohito überleben dürfe. Dass Obama diese Debatte nicht neu beleben mochte, ist verständlich. Zu Hause trommeln Donald Trump und Co. auch so schon gegen den Verräter Obama. Doch ich bin sicher, auch die meisten Amerikaner halten 70 Jahre nach Kriegsende einen Kranz für die Toten nicht eben für übertrieben.
Klaus Scherer kommentierte. 10 Jahre lang, von 2005 bis Herbst vergangenen Jahres, war Gregor Gysi Vorsitzender der linken Fraktion im Bundestag. Und wenn in dieser Zeit ein namhafter Kollege unmittelbar vor einem Parteitag mit Vorstandswahlen die eigenen Leute als saft- und kraftlos bezeichnet hätte, ich bin ziemlich sicher, dem hätte Gysi was erzählt. Und nun hat er selber heftig gegen die Linke gepoltert, kurz vor dem morgen in Magdeburg beginnenden Parteitag. Das Echo ließ natürlich auch nicht lange auf sich warten. Linke Spitzenpolitiker wiesen diese Vorwürfe empört zurück. Aber da stellt sich die Frage, ob der gewiefte Politikstratege Gysi nicht genau das provozieren wollte. Eine laute Trotzreaktion seiner Partei und große öffentliche Aufmerksamkeit vor dem Parteitag. Michael Stempfle.
Magdeburg Nord. Zweimal in Folge hatte die Linkspartei diesen Wahlkreis gewonnen, bei der letzten Landtagswahl im März jedoch verloren. Und das ausgerechnet an die AfD. Eva von Angern, Linken-Abgeordnete aus dem Magdeburger Landtag, sagt, ihre Partei habe die Herzen der einfachen Leute oft nicht erreicht, ihres klassischen Klientels. Die AfD hingegen habe einen emotionalen Wahlkampf geführt, Stimmung gemacht gegen Flüchtlinge. Und jetzt? Diejenigen, die Abstiegsängste haben, will die Linke zurückgewinnen. Doch was ist mit den Fremdenfeindlichen?
Das wäre nicht die erste Gruppe, um die ich mich kümmern würde, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil das also jemand, der ein festes Weltbild hat, da ist es natürlich ganz schwierig, denjenigen wieder zurückzubekommen.
Nun ist also der linken Parteitag in Magdeburg. Ursprünglich hatte man hier einen linken Ministerpräsidenten feiern wollen. Nach der Wahlschlappe heißt es, Scherben zusammenkehren. Und dann das noch. Die Linken-Ikone Gysi stichelt aus der zweiten Reihe. Die Partei sei saft- und kraftlos, ein Beleg dafür ihre Flüchtlingspolitik.
Erstens haben wir wie alle viel zu spät damit begonnen, abstrakte Ängste abzubauen. Wissen Sie, dort, wo Menschen muslimischen Glaubens leben, wird ja nicht rechtsextrem oder rechtspopulistisch gewählt, sondern nur dort, wo es sie gar nicht gibt. Das sind abstrakte Ängste. Die nimmt man nicht ernst genug. War ein Fehler, auch von mir, auch von anderen.
Kann man aber auch als Seitenhieb auf die Parteispitze verstehen und das so kurz vor der Wiederwahl auf dem Parteitag.
Es ist ein menschlich sehr nachvollziehbarer Vorgang, wenn so ein Ausnahmepolitiker nicht mehr in der ersten Reihe ist, dass er auch ab und zu mal Hinweise für seine Nachfolger hat. Das ist ein menschlich nachvollziehbarer Vorgang. Ich hätte mir ein bisschen einen anderen Zeitpunkt gewünscht.
Auch wenn er auf dem Parteitag gar nicht redet, Gysi mischt mit. Seine Nachfolger reagieren genervt auf die Belehrungen.
Die Linke ist nicht saft- und kraftlos. Das ist im Übrigen auch sehr, sehr unfair.
Eigentlich sollte von Magdeburg eine Aufbruchstimmung ausgehen. Und jetzt? Eva von Angern kann Gysis Sticheleien durchaus auch Positives abgewinnen.
Er hat uns aufgescheucht, es finden Diskussionen statt. Und natürlich mal drüber nachzudenken, wie man außen wirkt, was man als Politiker oder Politikerin vielleicht manchmal zu wenig tut, das macht durchaus Sinn.
Zu diskutieren gibt es viel, nicht nur hier in Magdeburg. Es geht darum, das eigene Klientel wieder für sich zu begeistern.
Um den heiligen Berg Athos und seine uralten Klöster auf der griechischen Halbinsel Kachitiki ranken sich viele Mythen. Die wichtigste Bedeutung aber ist seit ziemlich exakt 1000 Jahren, dass er als Hochburg der orthodoxen Christenheit gilt, der griechisch wie der russisch orthodoxen. Und wenn der russische Präsident Putin morgen also dorthin pilgern wird, dann wird das in seiner Heimat auch als Symbol für die spirituelle Heimkehr des alten Russland zu seinen religiösen Quellen verstanden und natürlich die Verbundenheit mit Griechenland bezeugen. Putins heutiger Besuch in der Hauptstadt Athen und sein Treffen mit Ministerpräsident Tsipras hat aber eindeutig weltliche Hintergründe. Politische Präsenz zeigen ist der eine und wirtschaftliches Interesse der andere. Richard C. Schneider.
Mitten in Athen ein russischer Supermarkt. Das ist kein Zufall. Griechenland und Russland, das ist eine jahrhundertealte Beziehung, wie uns der Besitzer erklärt. Die beiden Staaten sind historisch miteinander verbunden. Wir gehören auch beide zur orthodoxen Kirche. Wir sind enge Freunde. Und so kam Präsident Putin heute als Freund. Und um Geschäfte zu machen. Das krisengeschüttelte Griechenland kann dringend Investitionen brauchen. Zu Beginn des Treffens mit Ministerpräsident Tsipras erklärte Putin in seiner überaus nüchternen Art, die wunderbare Beziehung beider Staaten müsste nun in konkrete Abkommen umgesetzt werden. Dazu gehört der Plan, eine Gaspipeline in Griechenland zu bauen, um so Gas bis nach Italien zu bringen. Russland hat unter anderem auch großes Interesse, die griechische Bahn aufzukaufen. Athen muss im Zuge der Reformen seine Staatsunternehmen privatisieren. Moskau könnte so vom Warentransport aus den Häfen in Richtung Zentraleuropa profitieren. Dann, vor einer guten Stunde, wurden erste Kooperationsverträge unterschrieben. Aber es geht noch um mehr. Der Kreml erklärte, der Besuch sei auch ein Zeichen der strategischen Verbundenheit gegen die Machtansprüche des türkischen Präsidenten Erdogan. In der Pressekonferenz vor einer halben Stunde erklärten Tsipras und Putin: Wir sind mit den Westen verbündet, aber Griechenland hat keine Angst, seine Fühler in Richtung Russland auszustrecken. Die russisch-griechischen Beziehungen werden sich weiterentwickeln, auch gegen Widerstände. Muss also der Westen nun bangen, Griechenland als Verbündeten zu verlieren? Der Besitzer des russischen Supermarkts hat eine diplomatische Antwort. Europa ist unsere Familie, Russland ein guter Freund. Man wendet sich weder von der Familie noch von Freunden ab. So einfach kann Politik in Griechenland sein, aber nur sehr selten.
Ja. Und während Putin heute nach Athen reiste, ging ohne Russland das Treffen der Staats- und Regierungschefs der G7-Nationen in Japan zu Ende. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Jan Hofer.
Die Staats- und Regierungschefs von 7 führenden Industrienationen drohten Russland damit, die im Sommer auslaufenden Sanktionen zu verlängern. Grund sei der anhaltende Ukraine-Konflikt. Weitere Themen des G7-Treffens in Izushima waren die Stützung der Weltkonjunktur und die Bewältigung der Flüchtlingskrise. Diese sei eine globale Herausforderung, so die Teilnehmer. Sie riefen unter anderem dazu auf, Fluchtursachen zu bekämpfen. 23 Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele in London sind bei Nachkontrollen positiv auf Doping getestet worden. Das teilte das Internationale Olympische Komitee mit, nannte aber keine Namen. Erst vor kurzem waren mehr als 30 positive Dopingproben von den Spielen in Peking 2008 bekannt geworden. Unter den betroffenen Sportlern sollen 10 Medaillengewinner aus Russland sein. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strohm, plädiert für einen flächendeckenden Islamunterricht an deutschen Schulen. Das sei die beste Möglichkeit, junge Muslime immun zu machen gegen die Versuchung von Fundamentalisten, sagte er der Heilbronner Stimme. Er sprach sich dafür aus, dass die islamischen Verbände ebenso wie die christlichen Kirchen den Religionsunterricht an den Schulen selbst verantworten. Dafür wünsche er sich klare Ansprechpartner für den Staat bei den Muslimen in Deutschland. Beim Katholikentag in Leipzig stand heute unter anderem die Flüchtlingspolitik im Mittelpunkt. An einer Diskussionsrunde nahm auch Bundesinnenminister de Maizière teil. Der CDU-Politiker sagte, jeder Flüchtling, ob er bleibe oder abgeschoben werde, müsse mit Respekt und Gastfreundschaft behandelt werden. Er verteidigte aber auch geplante Gesetzesverschärfungen zur Integration mit Verweis auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der war und sei noch gefährdet, sagte de Maizière.
So, es ist Freitagabend, kurz vor 10 und spätestens jetzt wird es Zeit, die Aktivitäten des Wochenendes zu planen. Sven, sag an, drin oder draußen?
Tja, die Frage ist so wahnsinnig einfach, Thomas. Die Antwort ist das Komplizierte. Es gibt ganz tolle Momente, wo man rausgehen kann, auch lange Zeit draußen sein kann. Und einige Leute werden sogar trocken durchs Wochenende kommen. Andere haben zu tun mit Unwettern. Schwerste Gewitter sind möglich, Hagel, Platzregen, Sturmböen. Also immer zum Himmel gucken und möglicherweise rechtzeitig reingehen. Heute hat es in Hürtgenwald Raffelsbrand, das ist im Kreis Aachenland, einen Tornado gegeben. Und ich möchte mich ausdrücklich ganz herzlich bedanken bei Marcel Krott. Der hat das Ganze nämlich hier gefilmt. Die Unruhe ist klar, da ist immer ein bisschen Bewegung drin. Aber wenn Sie sich hier drauf konzentrieren, zunächst der Funnel, hier fängt es an mit dieser entsprechenden Rotation. Und dann gab es später auch Bodenberührung, also ein Tornado, was man auch nochmal nachvollziehen konnte auf den entsprechenden Radarbildern. Spannendes Wetter eben in Deutschland. Gewitter gab es viele. Das ist übrigens hier das Gewitter dann in Hürtgenwald. Und Sie sehen noch weitere, die jetzt wieder in sich zusammenfallen. Am Alpenrand gibt es welche, über Belgien auch. Da schiebt es noch ein bisschen nach. Das Das heißt, heute Nacht kann es von Westen nochmals Gewitter und Regengüsse geben. Auch die am Alpenrand sind aktiv. Im Norden ist alles viel ruhiger. Sonne hätte ich fast gesagt. Das gibt es in der Nacht seltener. Mondsterne und eben auch ein paar Wolkenfelder. Die Temperaturen gehen dann zurück auf 8 bis 13. Im Südwesten nicht unter 15 Grad. Der morgige Vormittag. Jetzt darf ich sagen, im Nordosten gibt es die Sonne neben Wolkenfeldern. Im Süden fängt schon an zu brodeln. Erste Schauer, möglicherweise schon mal Blitz und Donner. Nachmittags dann das Unwetterpotenzial hier überall zu sehen. Wie gesagt, nicht jeden erwischt das, aber das Potenzial ist da. Im Nordosten eher trocken, Temperaturen hier 17 bis 23, im Süden örtlich bis 27 Grad, richtig sommerlich, tropisch, schwül, schwache Luftbewegung, außer in Gewittern kann sie böig sein. Weiter nach Norden kommt der Wind aus Ost bis Nordost. Die Aussichten dann, weitere Gewitter, vor allen Dingen am kräftigsten am Sonntag in der Osthälfte. Da gibt es im Westen schon die Beruhigung. Am Montag dann hier Regen, aber sonst immer noch Gewitter. Thomas, die Wetterlage ist im Moment eine ganz schön unruhige.
Ja, und wie du so schön gesagt hast, das Potenzial ist da. Das hat ja auch was Gutes. Genau. Sven, ich danke dir sehr. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Hier folgt die Verleihung der Lolas, der Deutsche Filmpreis 2016, moderiert von Jan-Josef Liefers. Und die Tagesthemen gibt es natürlich morgen wieder, dann allerdings um 23.10 Uhr. Tschüss, bis dahin.